Herzlich willkommen zum heutigen Webcast mit dem Thema Microsoft Azure Security Overview. Mein Name ist Thomas Vater, ich bin bei Microsoft Österreich als sogenannter Technologiespezialist für den Data Center Bereich tätig und wir werden gemeinsam die nächsten 60 Minuten damit verbringen, dass wir uns einen Überblick verschaffen auf der einen Seite, welche Security-Mechanismen und Funktionalitäten sind bereits in die Plattform fixfertig mit eingebaut und auf der anderen Seite, welche Alternativen haben Sie und zusätzliche Möglichkeiten, um hier entsprechend Ihrer persönlichen firmentechnischen Sicherheitsanforderungen das Ganze noch on top zu verfeinern. Wie halte ich Sie eine Stunde lang mit Security-Themen wach, ohne dass Sie mir abdriften, zu bügeln beginnen und Kreuzworträtsel lösen? Ich habe das versucht, indem ich mir einen unfassbar reißerischen Slogan überlegt habe. Ihre schlaflosen Nächte können ein Ende haben. Das ist nicht so weit hergeholt, denn ich bin mittlerweile auch schon einige Jährchen bei Kunden unterwegs. Und wenn man sich ehrlich ist, jeder Kunde hat irgendwo eine kleine Achillesferse, wenn es um das Thema Security geht. Und genau das möchten wir mit Ihnen gemeinsam aus dem Weg räumen. Denn, wie gesagt, wenn Sie auf Azure aufsetzen, haben Sie bereits eine Vielzahl an Security-Mechanismen in der Plattform eingebaut, die dann vielleicht Ihr Leben etwas einfacher gestalten im täglichen Ablauf. Wir setzen grundsätzlich auf diese vier Säulen, die Sie hier vor sich sehen, das ganze Operations von der Cloud und auch das Design von der Cloud auf. Das Thema Security, Privacy, Compliance und Transparenz. Das sind die großen Bereiche, auf die wir in den späteren Slides eingehen werden. Wenn wir uns Azure an sich ansehen, das, was Sie hier vor sich sehen, das ist Azure. Sie sehen eine große Vielzahl an unterschiedlichsten Services, die Sie für jede beliebige Anforderung einsetzen können. Wir werden uns heute auf den linken Bereich, der hier in grün gehalten ist, fokussieren, das Thema Security und Management. Das Ganze ist im Grunde in zwei Teilen aufgebaut. Einerseits der Teil, was ist bereits in die Plattform eingebaut? Was haben wir als Microsoft hier im Design bereits berücksichtigt, dass Sie out of the box verwenden können und wie schützen wir die Plattform an sich? Und auf der anderen Seite, was steht Ihnen als Endanwender, als Endkunde hier zur Verfügung, damit Sie quasi on top noch etwas an Security-Mechanismen hinzufügen können, damit das eben dann Ihren Anforderungen entspricht. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf den ersten Bereich. Was ist bereits alles in der Plattform drinnen? Wir sehen hier auch hier wieder vier Bereiche. Das eine unser Security Development Lifecycle, dann die Infrastructure Controls, Operational Security und wieder das Thema Compliance. Wir gehen jetzt auf den nächsten Slides eben auf diese Vielzahl an unterschiedlichen Themen hier kurz ein, damit wir uns hier einen Überblick verschaffen können. Unser Security Development Lifecycle, das ist ein Thema, das die komplette Firma im Grunde betrifft. Das heißt, jeder Developer, jedes Produkt muss diesen Prozess durchlaufen. Und was ist der Security Development Lifecycle? Im Prinzip ist das eine Sammlung von Tools und Prozessen, Best Practices etc., die unseren Development Lifecycle ausmachen. Das Ganze beginnt natürlich schon ganz am Anfang damit, dass unsere Developer so ausgebildet werden, dass sie einen Code so schreiben, dass er eben möglichst wenige Schwachstellen enthält. Denn das ist der Sinn dieses ganzen Security Development Lifecycles, dass am Ende ein Produkt oder ein Stück Code in Produktion gebracht wird, das im Idealfall keine Schwachstellen aufweist. Dazu gehören natürlich auch einige Prozesse. Das heißt, der Developer erzeugt ein Stück Code, das Ganze natürlich basierend auf Best Practices. Es gibt bereits im Design des Codes ein Threat Modeling. Das heißt, hier wird schon geprüft, ist diese Art des Codes anfällig für gewisse Schwachstellen. Dann muss natürlich eine Vielzahl an Tools durchlaufen werden, die hier nochmal sehr, sehr intensive Checks durchführen und das Ganze geht dann eben weiter bis zur eigentlichen Release eines Produkts oder eines Dienstes. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig für Azure, denn kein Azure-Dienst wird ins Leben gerufen, ohne diesen Security Development Lifecycle durchlaufen zu haben. Ein weiterer Aspekt ist natürlich unsere Data Center Security an sich. Das heißt, wir sind hier eigentlich wieder im komplett physischen Bereich. Bedeutet, die Data Center, von denen es ja mittlerweile einige auf dem Erdball gibt, haben hier auch, was das physische Thema anbelangt, eine Vielzahl an Schutzmechanismen. Das beginnt ganz vorne bei der Einzäunung, beim Schranken etc. Das Ganze wird natürlich videoüberwacht. Unsere Mitarbeiter, die im Operations Center sitzen, da gibt es spezielle Screenings, dass die überhaupt dort arbeiten dürfen etc. Und bis hin zu den ganzen Themen, wenn man dann im Data Center ist, eben auch die Videoüberwachung, Alarmierungen. Es geht nichts ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung, entweder in Form von biometrischen Themen oder mit Smartcard etc. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, aber Ihnen als Endkunden steht es ja zur Verfügung, dass Sie sich mit uns eines unserer Data Center ansehen. Ich war zum Beispiel letztes Jahr mit einigen Kunden in unserem Data Center in Dublin und ich kann das nur jedem empfehlen, weil das wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte ist. Allein die physischen Dimensionen bis hin zu den Themen mit wie viel Bandbreite haben wir hier eigentlich, was kommt hier so an Internet-Traffic täglich in einem unserer Data Center an, aber auch die ganzen Szenarien, dass man mal sieht, welche Dimensionen stecken da eigentlich dahinter, wie sieht so ein Raum mit zigtausenden von Server-Racks quasi aus, welche Security-Mechanismen haben wir, um überhaupt in so einen Serverraum reinzukommen etc. Es ist zum Beispiel auch ganz interessant, sollte jetzt jemand irgendwie physisch etwas an einer Hardware zu tauschen haben, so wird zum Beispiel exakt vorberechnet, wie lang braucht diese Person vom Eingang bis zu dem eigentlichen Rack, wie lang dauert es, diese Komponente zu tauschen und wie lang dauert der Weg zurück. Und das wird alles mitgetraced und mitgeloggt, ob das auch wirklich dann in diesem Zeitraum passiert ist, damit der eben nicht irgendwo links abgebogen ist und ganz was anderes gemacht hat. Ist nur ein kleiner Aspekt, aber wie gesagt, da sind sehr, sehr ausgeprägte Prozesse dahinter und kann ich nur jedem empfehlen, ist wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte, mal eins unserer Data Center zu besuchen. Die ganze Azure Cloud ist natürlich so aufgebaut, dass wir eine vernünftige Mandantenfähigkeit zur Verfügung stellen können. Diese Mandantenfähigkeit ist natürlich so ausgelegt, dass definitiv sichergestellt ist, dass der Kunde 1 nichts von Kunden 2 sieht und umgekehrt. Versteht sich von selbst, aber wie machen wir das? Im Grunde ist es so, wir haben in Azure einen sogenannten Fabric Controller. Das ist quasi, wenn wir in Softwarebildern sprechen, das ist der Kernel von Azure. Und der ist für das ganze Provisionieren, Deprovisionieren etc. zuständig. Und die Trennung an sich passiert dann natürlich, alle laufen auf, sage ich mal, gleichen physischen Systemen. Daher muss das natürlich eine logische Trennung sein, die hier getroffen wird. Und als Betriebssystem für unsere eigentlichen Hosts, wo dann zum Beispiel jetzt Infrastructure as a Service aufsetzt, haben wir natürlich ein abgeschottetes Windows-Betriebssystem mit dem entsprechenden Hyper-V drauf. Das Ganze sind Versionen, die Sie auch zur Verfügung haben. Das ist nichts Spezielles, das da von uns irgendwie in irgendeiner Art und Weise modifiziert wurde. Das ist der Windows-Server und der Hyper-V, den Sie auch kennen. Wir haben hier natürlich einiges umgesetzt, das wir zum Beispiel in unseren Security White Papers auch an Best Practices Ihnen zur Verfügung stellen, damit das eben einen vernünftigen Sicherheitsstandard zur Verfügung stellt. Hinsichtlich Network Protection ist natürlich auch einiges bereits in die Plattform mit eingebaut. Sie können ja Azure verwenden, um sich hier quasi Ihr eigenes Rechenzentrum zurechtzubasteln. Und Sie können es aber natürlich auch in der Form verwenden, dass Sie Ihr eigenes Rechenzentrum in Richtung Azure erweitern. Ich sage vielen Kunden, im Grunde ist es ja nichts anderes als ein weiteres Branch Office, wenn Sie Azure jetzt in Ihre Umgebung mit integrieren. Und wir können natürlich auch die gleichen Szenarien verwenden. Das heißt, wenn ein Kunde jetzt ein Branch Office baut, das nur übers Internet erreichbar ist, dann können wir das mit Azure abbilden. Baut ein Kunde ein Branch Office, das er über einen VPN-Tunnel angeschalten hat oder über MPLS, dann haben wir natürlich auch diese Möglichkeiten, das genauso zu integrieren. Das heißt, Sie bekommen ein Branch Office, wo Sie sich einfach nicht um die Virtualisierung kümmern müssen und der Rest kann funktionieren wie gehabt. Sie legen sich in Azure sogenannte virtuelle Netzwerke an. Diese virtuellen Netzwerke können jetzt untereinander völlig abgeschottet sein oder Sie stellen Verbindungen auch zwischen diesen Netzwerken her. Das heißt, Sie haben hier die volle Flexibilität und können genauso Szenarien, wie Sie es aus Ihrem eigenen Rechenzentrum gewohnt sind, auch in Azure abbilden. Zum Beispiel habe ich ein virtuelles Netzwerk, das mir meine DMZ darstellt. Die hat Zugriff zum Internet, die ist vom Internet aus erreichbar. Dahinter haben Sie ein virtuelles Netz, wo vielleicht Ihre Datenbankserver dann drinstehen. Und dieses virtuelle Netz hat keinen Zugriff aufs Internet, weil alles nur über die Kommunikation zwischen diesen virtuellen Netzen funktioniert. Das heißt, die gleichen Anwendungsfälle, die Sie auch aus dem eigenen Rechenzentrum kennen, können Sie auch in Azure abbilden. Bezüglich Denial of Service haben wir sehr, sehr große Anstrengungen unternommen, um natürlich unsere Plattform hier in einem vernünftigen Maß zu schützen. Denn Azure ist natürlich auch ein, sage ich mal, sehr attraktives Ziel für kleinere Spielereien, wenn einem zu Hause fad ist und man hier mal ein paar Skripte laufen lassen möchte etc. Und daher müssen wir natürlich Sorge tragen, dass das in einer vernünftigen Art und Weise abgewehrt wird. Wie machen wir das? Wir haben standardmäßig klassische Distributed Denial of Service Abwehrmechanismen in place. Das heißt, so Themen wie Syn-Cookies, Rate Limiting, Connection Limits etc. Und ganz, ganz wichtig, das Ganze gilt jetzt nicht nur für Themen, die zum Beispiel aus dem Internet in Richtung Azure kommen, sondern das Ganze gilt auch für Themen, die innerhalb von Azure entstehen. Weil nichts Leichteres, als mir in Azure eine virtuelle Maschine zu provisionieren, die dann irgendeine Art von Schadcode oder Denial-of-Service-Attacke ausführt. Auch das erkennen wir. Das Ganze wird dann über Traffic Rerouting gespielt und wird dann eben über einen Scrubber quasi drüber geführt und dann wieder ans eigentliche Ziel weitergeleitet. Zu dem Thema, dass wir auch interne Szenarien erkennen, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, denn sollten Sie planen, hier mal etwas zu testen, weil das für Ihre Applikation notwendig ist. Das heißt, Sie wollen eine Aktion umsetzen, die irgendwie so nach Art Attacke aussieht. Bitte informieren Sie uns vorher, denn wenn unser System das feststellt, dann wird die betreffende Maschine einfach vom Netz genommen, damit wir diese Szenarien quasi ausschalten können. Es gibt aber, wie gesagt, die Möglichkeit, das vorher anzumelden und dann haben Sie auch die Möglichkeit, solche Szenarien für sich selbst zu testen. In Bezug auf Data Protection, das ist natürlich eine der wichtigsten Komponenten, die wir in Azure zur Verfügung stellen. Damit Sie uns tatsächlich Ihre wichtigsten Daten anvertrauen, müssen Sie sich mit der Plattform wohlfühlen. Das heißt, wir müssen einen cozy Spot kreieren, wo Sie ohne schlechtes Gewissen oder ohne Magenkrämpfe quasi sagen können, Azure ist eine Plattform, der ich unsere wichtigsten Unternehmensdaten anvertraue und das in einer Form, wo meine internen Vorgaben zum Beispiel entsprechend eingehalten werden und ich mich auf gewisse Sicherheitsstandards verlassen kann. Dazu gibt es viele Themen. Das eine ist natürlich die Trennung der Daten unserer Kunden. Dann das Thema, dass wir Daten, die at rest sind, dass Sie hier die Möglichkeit haben, die Daten zu verschlüsseln. Genauso, dass Sie die Daten schützen können, während Sie sich noch auf der Leitung befinden. Das sind auch Themen mit dabei, wie funktioniert Azure intern hinsichtlich Redundanz meiner Daten. Hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, sobald Sie einen Storage Account in Azure anlegen. Ein Storage Account ist ja für viele Szenarien, sage ich mal, der erste Schritt, wie wir in Richtung Azure kommen. Das ist jetzt nichts anderes als quasi ein File-Ordner in Azure. Den brauchen Sie, um hier mal einen Speicherort zu haben. Und egal, ob Sie dort jetzt eine VHD von einer virtuellen Maschine hinlegen oder eben irgendwelche Files, der Storage Account ist mal so eben das Einstiegsszenario. Und bei so einem Storage Account entscheiden Sie selbst, wo dieser Storage Account liegen soll. Das heißt, in welchem Data Center ist er drinnen und wie soll dieser Storage Account vom Replikationsmechanismus her aussehen. Denn es ist so, sobald Sie ein Bit in Azure speichern, so wird dieses Bit in Wirklichkeit dreimal geschrieben. Das macht aber quasi unser Fabric Layer im Hintergrund. Das ist unsere Ausfallmethodik, die hier dahinter steht. Und hier können Sie eben aussuchen, möchte ich, dass diese drei Kopien meiner Daten zum Beispiel sich im gleichen Abschnitt vom Rechenzentrum befinden, möchte ich, dass diese drei Kopien verteilt werden auf unterschiedliche Brandabschnitte im gleichen Rechenzentrum, möchte ich, dass diese Daten auch in ein zweites Rechenzentrum, das zumindest 400 Meilen vom anderen Rechenzentrum entfernt ist, abgelegt werden. Dann haben Sie auch da die Möglichkeit und dann hätten Sie sogar sechs Kopien dieser Daten, die Sie dorthin speichern, weil wir dann drei Kopien zum Beispiel in Dublin und drei Kopien zum Beispiel in Amsterdam gespeichert haben. Wie gesagt, das ist aber ein Szenario, das unser Fabric Layer darunter, quasi unser Unterbau, der das ganze Management macht von Azure, für sich als Ausfallszenario hernimmt. Das heißt, sollte uns das Storage Rack versterben, auf dem die Kopie 1 zum Beispiel liegt, dann wird von unserem Fabric Layer automatisch auf die Storage Komponente 2 umgeschalten, also auf die zweite Kopie, und im Hintergrund wird wieder eine dritte Kopie erstellt auf einem anderen Storage Rack. Das sind eben so Szenarien, die bereits in der Plattform eingebaut sind. Im späteren Teil, wo wir uns dann ansehen, welche Möglichkeiten haben Sie quasi, um hier noch etwas on top zu setzen, gibt es natürlich Szenarien, wo Sie dann selbst noch zusätzlich Replikationsmechanismen einbauen können. Egal, ob sich das jetzt um SQL Always On, ob das ein Distributed File System oder sonstiges ist, wo wir dann quasi vom Applikationslayer sprechen. Das Thema Zerstörung der Daten ist natürlich auch ein ganz wichtiges. Das heißt, hier werden natürlich sehr, sehr strikte Prozesse eingehalten für den Fall, dass Sie sagen, ich kündige meinen Vertrag mit Azure, ich möchte meine Daten von dort weg haben. Da gibt es ganz, ganz strikte Prozesse, in welchem Zeitrahmen oder nach welcher Zeitspanne wir die Daten dann definitiv überschreiben, sodass sie tatsächlich gelöscht sind. Aber auch, wenn zum Beispiel physische Hardware dekommissioniert wird, weil die erneuert wird etc., auch hier gibt es ganz, ganz strikte Szenarien, wie das geschreddert wird etc. Weil wir werden dann später noch sehen, wir haben ja sehr, sehr viele Zertifizierungen für unsere Plattform und auch solche Themen sind von manchen Zertifizierungen abgedeckt, weil dort gewisse Prozesse gefordert werden. Ein ganz interessanter Aspekt ist bei diesem Thema Prevent und Assume Breach vorhanden, denn wir haben im Prinzip unsere eigenen Hacker in der Plattform drinnen, unser sogenanntes Red Team. Und dieses Red Team hat eigentlich einen sehr coolen Job, muss ich sagen, weil die beschäftigen sich den ganzen Tag damit, in die Azure-Plattform einzubrechen und dort Schwachstellen aufzudecken. Und auf der anderen Seite gibt es das Blue Team und die versuchen natürlich, diese Einbrüche abzuwehren, diese Einbrüche zu erkennen und dementsprechend unsere Plattform immer weiter zu verbessern. Das sind eben die beiden Aspekte, die wir hier eben auch durchlaufen. Und so versuchen wir natürlich, unsere Plattform immer besser und sicherer zu machen. Was das Thema Incident Response angeht, so haben wir einen klar definierten neunstufigen Prozess. Denn wir versuchen natürlich, diese Szenarien absolut zu minimieren, dass hier etwas passiert. Sollte es wirklich passieren, dann gibt es eben diesen strukturierten Prozess, wo am Anfang eben festgestellt wird, es ist hier ein Problem aufgetreten. Danach wird eben unser DevOps-Team hinzugezogen, damit eben die verantwortlichen Personen, die das entsprechende Service geschrieben haben etc., das mal analysieren. Dann wird das Security-Team hinzugezogen und sobald die dann gemeinsam feststellen, ja, wir haben hier einen Security-Event, der von Bedeutung ist und wir müssen hier weitere Aktionen setzen, dann wird von uns festgesetzt, welche Kunden sind jetzt eigentlich betroffen von diesem Szenario. Wir definieren, in welcher Form sind die Kunden betroffen, das heißt, wie schwerwiegend ist die Problematik. Und dann erfolgt die Verständigung der Kunden, damit auch sie Bescheid wissen, dass hier entweder ein Einbruch, also eine Attacke passiert ist oder sonstiges. Und als letzter Schritt wird dann eben versucht, mit dem Kunden gemeinsam hier Schritte zu setzen, um das Ganze entweder abzuwehren oder nachgelagert forensisch zu analysieren, warum es zu diesem Problem überhaupt kommen konnte. Wenn wir uns nun ansehen, wie wir intern mit Zugriffsrechten etc. umgehen, dann ist das auch ein ganz, ganz strikter Ablauf, der hier passiert. Und zwar grundsätzlich niemand von unserem Operations-Team hat dauerhaften Zugriff auf irgendwelche Kundendaten. Sollte das der Fall sein, dass hier etwas benötigt wird, dann ist das ein klar definiertes Szenario. Das heißt, der muss einen Antrag stellen, das Ganze wird gereviewt und dann vom entsprechenden Management-Team freigegeben. Und das Ganze wird natürlich auch gemonitort und kann nachträglich jederzeit auch eingesehen werden, wer denn hier für wie lange welche Rechte hatte, was der damit gemacht hat, etc. Das sind zum Beispiel Szenarien, die Ihnen auch mit dem neuen Windows-Server dann zur Verfügung stehen werden. Das heißt, das ist einer dieser Bereiche, wo Dinge in der Cloud oder für die Cloud entwickelt werden. Und wenn das aus unserer Sicht Sinn macht, dann steht Ihnen das auch in einer Version vom Windows-Server bzw. einer anderen Komponente vom System Center etc. später dann auch zur Verfügung. Und das ist eben genau so ein Szenario, wo wir diese Just-in-Time- und Role-Based-Administration auch in den Windows-Server eingebaut haben, der Ihnen dann Mitte des Jahres in der Form von Server 2016 zur Verfügung stehen wird. Aber wie gesagt, ganz, ganz klare Abläufe, ganz, ganz klare Szenarien und keine klassischen Domain-Admin-Rechte für unsere Operations-Mitglieder, die dann ihr Leben lang quasi gelten.
Sehen wir uns jetzt das Thema Threat Detection nochmal etwas mehr im Detail an. Wie bereits erwähnt, wir haben natürlich sehr, sehr ausgeprägte Funktionalitäten und Prozesse, um hier zum Beispiel Distributed Denial-of-Service-Attacken abzufangen, aber auch natürlich Themen wie Intrusion Detection und Intrusion Prevention. Womit wir das machen? Wir verwenden hier im Hintergrund natürlich auch eine Vielzahl an Big Data Analysen und Machine Learning, um hier entsprechende Pattern festzustellen. Das wird einerseits von der Plattform bereits zur Verfügung gestellt. Das nutzen auch viele Kunden bereits, zwar in der Form, dass sie sagen, ich möchte mich eigentlich mit diesen Themen nicht mehr in meinem eigenen Rechenzentrum beschäftigen, weil so ein Intrusion Detection System natürlich auch gewisse Aufwände bei Ihnen im Rechenzentrum, dass da gewisse Aufwände damit verbunden sind. Sie müssen das servicieren, Sie müssen das warten etc. Und da haben wir bereits viele Kunden, die einfach sagen, ich stelle meine DMZ in Richtung Azure, ihr kümmert euch um die ganzen Infrastrukturthemen darunter, dass hier eben Attacken erkannt werden. Und das Einzige, was bei mir im Rechenzentrum steht, sind dann die eigentlichen Applikationsserver oder Datenbanken dahinter. Somit braucht sich der Kunde nicht mehr um diese Basisthemen im Netzwerk kümmern, dass er hier eben aus dem Internet die Attacken abwehrt. Nichtsdestotrotz, in Ihrem Bereich in Azure haben Sie natürlich die Möglichkeit, Ihre virtuellen Maschinen zum Beispiel zusätzlich zu schützen. Das heißt, Sie können in Ihre virtuellen Netze, die wir zuvor angesprochen haben, hier natürlich auch Virtual Appliances reinstellen, zum Beispiel von einer Barracuda oder von dem Netzwerkhersteller Ihrer Wahl. wo sie eben dann ihr separiertes virtuelles Netz nochmal zusätzlich schützen können mit einer Application Firewall etc. Bezüglich Forensics habe ich auch bereits erwähnt, dass wir hier natürlich versuchen, sie bestmöglich zu unterstützen, nicht nur bei Themen, die jetzt tatsächlich die komplette Plattform betreffen, sondern auch, wenn jetzt zum Beispiel nur eine Maschine von ihren Kundensystemen aus dem Internet attackiert wurde. Wir stellen hier einige Tools und Logs zur Verfügung, damit man hier, sage ich mal so CSI-mäßig, herausfinden kann, was ist denn da eigentlich passiert, wo kam das her, wie kann ich das zukünftig abwehren etc. Das heißt, auch hier stehen Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung, dass Sie mit Microsoft gemeinsam hier quasi forensische Analysen im Nachhinein dann betreiben, um Dinge abzuwenden, die halt schon mal passiert sind. Kommen wir nun zum Thema mit dass sich eben um die Compliance dreht. Bei der Compliance, wie erwähnt, wir haben eine Vielzahl an bereits fertigen Zertifizierungen in der Azure-Plattform mit drinnen. Wir werden dann gleich sehen, welche das alles sind. Und im Grunde ist das natürlich eine ganz, ganz wichtige Komponente. Denn wenn wir unsere Plattform zertifizieren, basierend auf diesem Compliance-Framework, das hier zur Verfügung steht, dann hat das für Sie natürlich auch schon eine sehr, sehr große Aussagekraft, wie viel Vertrauen Sie in diese Plattform quasi reinstecken können. Und das, wie erwähnt, ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir hier für die unterschiedlichsten branchenspezifischen Zertifizierungen eben die entsprechende Plattform zur Verfügung stellen, die entsprechenden Audits über uns ergehen lassen, die Plattform dementsprechend absegnen lassen und das natürlich im entsprechenden tourlichen Rhythmus wiederholen, damit wir die Zertifizierung auch aufrecht erhalten. Sehen wir uns jetzt an, welche Zertifizierungen hier zur Verfügung stehen. Ich möchte jetzt gar nicht auf die einzelnen Themen hier eingehen. Da gibt es eben das Azure Trust Center. Wenn Sie das einfach in den Internetbrowser Ihrer Wahl eintragen, bekommen Sie sämtliche Zertifizierungen angezeigt und können sich hier basierend auf Ihrer Branche und auf Ihren Anforderungen quasi einlesen, was denn hier die Azure-Plattform bereits hat. Ich möchte nur zeigen, es ist, wie gesagt, bereits eine große, große Anzahl, für die wir uns hier zertifizieren haben lassen und kann natürlich auch Ihnen in der Form helfen, dass wenn Sie einen Dienst auf eine bereits bestehende Plattform aufsetzen, haben Sie natürlich auch weniger Arbeit, um jetzt diesen zusätzlichen Teil quasi nur mehr zertifizieren zu lassen. Denn ich weiß aus Erfahrung, eine PCI-Zertifizierung zum Beispiel ist ein ziemlicher Aufwand. Man hat ziemlich viele Kilos an Dokumenten zu erstellen, um diese PCI-Zertifizierung zu bekommen. Man hat sehr rigorose Prozesse intern umzusetzen, einiges an Rollen abzubilden, damit eben hier die entsprechenden Vorkehrungen getroffen sind. Und da kann Ihnen natürlich die bestehende Zertifizierung der Azure-Plattform einiges an Arbeit abnehmen, weil Sie ja dann bereits auf einer zertifizierten Plattform aufsetzen und dort nur mehr Ihre Workload mehr oder weniger betreiben. Ja, so viel zu dem Thema. Wir gehen jetzt zum eigentlichen großen zweiten Punkt. Und zwar, welche zusätzlichen Möglichkeiten haben Sie noch zur Verfügung, damit Sie basierend auf dem, was bereits in der Plattform eingebaut ist, hier noch zusätzliche Mechanismen umsetzen können. Auch hier vier große Bereiche. Einerseits Security Management, dann Verschlüsselung, Networking und welche Partnerlösungen stehen hier zur Verfügung. Wir haben ja zum Beispiel schon erwähnt, dass es Virtual Appliances gibt, mit denen Sie Ihr Netzwerk zusätzlich schützen können. Hier gibt es im sogenannten Azure Marketplace bereits eine Vielzahl an Zusatzdiensten oder Zusatzprodukten in Form von virtuellen Maschinen, die hier fixfertig vorkonfiguriert sind und die Sie einfach nutzen können. Im ersten Bereich Access Monitoring und Logging. Da ist es so, dass Sie einerseits mit über das Logging sehr, sehr viele Informationen bereits bekommen, was tut sich alles im Hintergrund, welche Aktionen wurden in meiner Azure Subscription ausgeführt, wer hat was provisioniert, was ist wo passiert. Auf der anderen Seite spielt hier auch sehr stark mit rein, dass wir auch Security Reports zur Verfügung stellen und zwar in der Art und Weise, dass wir eben basierend auf dem angesprochenen Machine Learning im Hintergrund eben versuchen, auch so Szenarien herauszufinden, die eigentlich so nicht möglich sein können. Simples Beispiel, ich melde mich zur gleichen Zeit aus Wien und aus Griechenland zum Beispiel auf einem gewissen Service an, dann kann es sein, dass das quasi eine Attacke sein könnte. Da hat jemand meinen User geklaut und versucht, sich hier mit meinem User anzumelden. In Zeiten wie diesen muss das natürlich nicht immer eine Attacke sein, denn bei mir kommt das ständig vor, dass ich mich von einer Maschine aus Dublin, weil ich dort Ressourcen in Azure zum Beispiel habe, und auf meiner Maschine hier in Wien gleichzeitig an einem bestimmten Service anmelde. Trotzdem, wie gesagt, deswegen diese Machine Learning Mechanismen, die eben versuchen herauszufinden, handelt es sich hier aktiv um einen Thread oder ist das etwas, das dieser User sowieso täglich in gleicher Form tut. Ja? Eine ganz wichtige Komponente, unser Azure Active Directory. Jeder, der Office 365 vielleicht schon im Einsatz hat, hat ein Azure Active Directory. Azure Active Directory kann natürlich auch als Produkt verwendet werden, um sämtliche anderen Web-Applikationen zu authentifizieren. Und hier haben wir einerseits die Szenarien, wo Azure AD natürlich unser Directory in der Cloud ist. Das heißt, wir haben dort unsere User, unsere Gruppen, alles, was wir halt so vom klassischen On-Premises Active Directory kennen. Aber, wie gesagt, es ist im Prinzip ein Cloud Directory, das heißt, der Unterbau und die Philosophie dahinter ist etwas anders, als wie wir es vom klassischen Active Directory kennen. Und wir können Azure Active Directory auch als sogenannten Directory Proxy oder Authentication Proxy verwenden. Denn vielleicht ist es nicht bekannt, aber wir haben hier beim Azure AD bereits in etwa 2600 Federations mit allen möglichen gängigen Cloud-Services da draußen eingebaut. Das heißt, die stehen Ihnen out of the box zur Verfügung. Sie brauchen nur in Ihr Portal gehen und können mit Hackerl und OK festlegen, wer sich an welchem Cloud-Service mit seiner Corporate-ID anmelden darf, ohne dass er eben da wieder irgendwelche Schatten-User verwendet, die er sich irgendwie selbst erstellt hat und Sonstiges. Das heißt, wir haben damit die Möglichkeit, diese Vielzahl an Identities, die ein User mittlerweile hat, weil er für jeden Cloud-Dienst da draußen sich einen eigenen User provisioniert hat, da haben wir die Möglichkeit auch als IT das wieder in den Griff zu bekommen, denn wir haben auf der einen Seite unser On-Premises Active Directory, das möglicherweise mit Azure Active Directory synchronisiert wird und das ist die einzige Verbindung, um die Sie sich kümmern müssen. Alles andere, die Federations zu den einzelnen Cloud-Services, sodass der wirklich mit seiner Corporate-ID auf diese Cloud-Services zugreifen kann, das wird alles von Azure Active Directory übernommen und Sie brauchen diese Federations, egal ob das jetzt ADFS ist oder irgendwas anderes, Sie brauchen sich um diese Federations nicht zu kümmern, die nicht zu warten, die nicht zu monitoren etc. Ein weiterer Punkt, der hier natürlich mit reinspielt, ist einerseits, dass wir mit dem Azure Active Directory Single Sign-On erzielen können. Wie bereits erwähnt, wir wollen versuchen, hier diese Vielzahl an User-IDs zu unterbinden, die es mittlerweile gibt in vielen Unternehmen. Hier ganz wichtig, das Ganze betrifft nicht nur Applikationen, die jetzt von Microsoft kommen oder mit Microsoft zu tun haben, sondern das können auch selbst erstellte Line-of-Business-Applikationen sein, beziehungsweise Cloud-Applikationen, die ein ISV zum Beispiel anbietet. Azure Active Directory, der zukünftige zentrale Fokuspunkt, mit der wir unsere User-IDs, Gruppenzugehörigkeiten, mittlerweile auch Devices etc., die wir zum Azure Active Directory joinen können und so weiter managen werden. Bezüglich Security bietet uns Azure Active Directory eine Zusatzfunktionalität out of the box, die wir sehr, sehr schön für diverseste Szenarien einsetzen können, und zwar die Multifaktor-Authentifizierung. Multifaktor-Authentifizierung habe ich im Prinzip als Service bereit und Mittels einem Hackerl in der Konsole kann ich diese Multifaktor-Authentifizierung für einen User aus- oder einschalten. Was bedeutet das jetzt? Multifaktor-Authentifizierung ist in unserem Fall das Handy und hier in unterschiedlichen Formen. Und zwar kann ich mich entweder auf dem Handy anrufen lassen, ich bekomme eine SMS, dass ich quittiere, oder ich habe eine App, die für jede Plattform zur Verfügung steht, die mir eben die Authentifizierungsanfrage in der App schickt. Ich tippe dann meinen PIN-Code ein und der zweite Faktor ist erfüllt. Das Schöne daran, ich kann dadurch, dass wir erwähnt haben, dass Azure Active Directory quasi als Authentifizierungsproxy für 2600 andere Applikationen oder selbst erstellte Webservices fungieren kann, habe ich auch die Möglichkeit, hier Dienste anzubieten, die vielleicht von Haus aus gar keine Multifaktor-Authentifizierung unterstützen. Aber dadurch, dass wir Azure Active Directory zur Authentifizierung verwenden, können wir uns auch gegen diese Applikationen mit Multifaktor verbinden. Das Ganze ist auch zum Beispiel von Bedeutung, wenn Sie jetzt feststellen, dass jemand eine User-ID geknackt hat, beziehungsweise das Passwort, und hier, sage ich mal, irgendwie komische Anmeldeversuche passieren, dann kann die IT sehr, sehr leicht hergehen und einfach bei diesem User die Multifaktor-Authentifizierung aktivieren. Und ab diesem Zeitpunkt ist dann quasi der Angreifer ausgesperrt, denn er hat eben diesen zweiten Faktor, hoffentlich nicht, außer er hat mir auch das Handy gestohlen. Und somit kann ich sehr, sehr schnell eben auf solche Angriffsszenarien reagieren und hier selektiv auch dann die Multifaktor-Authentifizierung zur Abwehr von solchen Themen verwenden. Betrachten wir uns nun die Möglichkeiten, die wir zum Thema Data Control zur Verfügung haben. Grundsätzlich, Sie haben die Wahl, wo Sie Ihre Daten ablegen. Die kleinen Pünktchen, die wir hier sehen, sind eben unsere Rechenzentren. Und wir haben das vorher schon angesprochen, es werden immer im Hintergrund drei Kopien gespeichert, und zwar genau in diesem Rechenzentrum, wo Sie Ihren Storage-Account angelegt haben. Das Ganze kann auch georepliziert werden und somit haben Sie dann 6 Kopien, die zumindest jeweils 3 in 400 Meilen Entfernung voneinander abgelegt sind. Und das ist im Prinzip die Wahlmöglichkeit, die Sie haben, um definitiv festzulegen, in welchem Rechenzentrum liegen meine Daten. Haben Sie jetzt die Georeplikation aktiviert, so wird das dann auch nicht in irgendein anderes Rechenzentrum repliziert, sondern da gibt es exakt verbundene Schwesternpaare, nenne ich es mal. Und das wäre zum Beispiel für Dublin das Rechenzentrum in Amsterdam. Das heißt, ich habe einen Storage-Account in Dublin, aktiviere die Georeplikation, dann ist das Ziel dieser Replikation immer Amsterdam und vice versa. Diese eingebauten Verdrahtungen können auch in der Form für diese Szenarien jetzt nicht aufgebrochen werden. Das heißt, es kann nicht passieren, dass hier dann die weiteren 3 Kopien Ihrer Daten unabsichtlich jetzt zum Beispiel in Südamerika liegen oder in Nordamerika, sondern für diese Georeplikation gibt es exakt festgelegte Paare, die hier miteinander kommunizieren. Das, wie gesagt, ein Szenario, das wieder in der Plattform drinnen ist. Natürlich können Sie als Dienst obendrauf, wenn Sie jetzt zum Beispiel SQL Always-On-Maschinen aufsetzen, da können Sie natürlich wieder frei wählen, weil es macht natürlich in vielen Szenarien Sinn, dass Sie wollen die Daten zum Beispiel in Nordamerika auch verfügbar haben, weil Sie eine globale Webseite anbieten und jeder Kunde soll immer den kürzesten Weg ins nächste Rechenzentrum gehen, egal von welchem Kontinent er kommt. Ja. Das ist natürlich wieder ein anderes Szenario, aber wichtig ist, Sie bestimmen, wo die Daten liegen und nicht wir. Bezüglich der Host Protection, auch hier haben wir natürlich wieder sehr, sehr viele Möglichkeiten, um etwas draufzusetzen auf unsere Szenarien. Das heißt, wenn Sie eine virtuelle Maschine provisionieren in Azure, dann haben Sie dort die Möglichkeit, Ihre eigenen Software-Tools mit einzubringen. Sie können dort Ihre eigene Antiviren-, Anti-Malware-Lösung auch von Partnern mit einbauen. Das heißt, hier stehen Ihnen wieder alle Freiheiten offen, die Sie haben, um Ihre Maschinen entsprechend Ihrer Anforderungen auszulegen. Und nichtsdestotrotz, gibt es natürlich, wie erwähnt, die Möglichkeit, auch zusätzliche Monitoring-Mechanismen zu nutzen. Da gibt es Szenarien, wo Sie dann automatisiert bereits Monitoring-Informationen in einen weiteren Azure Storage Account schreiben. Die könnten Sie dann mit unserer Version von Hadoop, dem HD Insight, gleich entsprechend auswerten und hier auch eine komplette Reporting- und Alerting-Schiene generieren. Das heißt, auch hier eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung, damit Sie hier basierend auf Ihren Anforderungen die entsprechende Lösung umsetzen können. Wir kommen nun kurz zum Thema Update Management. Hier ist natürlich selbstsprechend die Plattform selbst, um die kümmern wir uns, dass die gepatcht wird, dass dort die Updates entsprechend eingespielt werden. Hier ist eine sehr, sehr starke Zusammenarbeit mit unserem Microsoft Security Response Center und hier werden sämtliche Vulnerability Reports etc. gescannt und festgelegt, welche Patches müssen unmittelbar in unsere Plattform quasi aufgenommen werden. Auch hier natürlich ein ganz, ganz strikter Prozess, wie das denn erfolgt, bis ein Update vom Development, Testing etc. dann auch tatsächlich in ein Produktivszenario übergeführt wird. Denn auch hier müssen Szenarien durchlaufen werden, dass sichergestellt ist, dass dieses Update performancetechnisch keine Einbußen bringt, irgendwelche Auswirkungen auf die Security und sonstige Themen hat. All das in den strikten Prozessen, mit denen wir unsere Plattform betreiben. Wie sieht das jetzt für Sie als Endkunde aus? Sie haben hier sämtliche Alternativen zur Verfügung. Sie können sich Ihre virtuellen Maschinen, die Sie als Infrastructure as a Service laufen haben, automatisiert patchen lassen. Das heißt, Sie würden quasi unter Anführungszeichen den Vesus der Plattform verwenden, aber Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, das wieder entsprechend Ihres Rhythmus auszubringen. Das heißt, Sie können entweder Ihren eigenen Vesus-Server betreiben, Ihren eigenen SCCM oder das Softwareverteilungstool Ihrer Wahl. Ein relativ junges Thema, das sich um Monitoring etc. kümmert und das uns auch beim Update-Management unterstützen kann, ist die sogenannte Operations Management Suite. Die Operations Management Suite hilft uns nun dabei, wenn Sie, vor allem wenn Sie verteilte Umgebungen haben, dass Sie das wieder in einer zentralen Konsole als einheitliches Bild angezeigt bekommen. Das können jetzt Szenarien sein, wo Sie vielleicht Maschinen bei Ihnen im Rechenzentrum haben, bei einem Service Provider und in einer Cloud. Dann gibt es öfters das Problem, dort werden unterschiedliche Tools verwendet, das Ganze findet nicht irgendwo in einer zentralen Konsole zusammen. Da hilft Ihnen die Operations Management Suite, um genau diese Dinge dann wieder in einem Blick zu haben. Mit aber sehr, sehr starken Zusatzfunktionalitäten, die sich einerseits auf das Thema Security, aber auch um Themen wie Backup, Disaster Recovery und so weiter drehen. Ich möchte das am besten in Form einer kurzen Demo darstellen, was es denn hier alles gibt. Denn dann kann man sich am besten einen Eindruck verschaffen, wie das Ganze denn in der Praxis aussieht. Wir befinden uns eben jetzt in der Operations Management Suite. Und was Sie hier sehen, sind einzelne Kacheln. Hinter jeder Kachel versteckt sich ein sogenanntes Solution Pack. Diese Solution Packs können die unterschiedlichsten Anforderungen erfüllen. Das geht jetzt von Szenarien wie Backup, Disaster Recovery, über Assessments, die durchgeführt werden in Ihrer Umgebung, dass wir quasi feststellen und gegen Best Practices prüfen, ist Ihr AD sauber konfiguriert? Da bekommen Sie zum Beispiel so Informationen wie, es gibt eine Passwort-Policy, die ein leeres Passwort zulässt, sowas sollte man beheben. Oder es gibt ein Solution-Pack, das sich um die Replikation meiner Domain-Controller kümmert und mir hier Empfehlungen gibt, die ich dann basierend gleich auf entsprechenden Knowledge-Base-Artikeln abfragen kann. Auf diese Themen werde ich aber heute in der Form nicht eingehen. Was uns heute interessiert, sind die Security-Aspekte. Und hier haben wir drei Solution Packs, die uns hier primär interessieren. Das ist einerseits das Malware Assessment. Hier sehe ich, wie es mit meinen Rechnern aussieht. Bei mir sieht es gar nicht gut aus. Ich habe 33 Rechner mit Insufficient Protection. Das heißt, hier muss ich definitiv etwas tun.
Das schauen wir uns aber dann nachher noch an. Der spannendste Teil aus meiner Sicht für heute ist dieser Security und Audit Teil. Und wenn wir uns den ansehen, dann haben wir hier bereits fix fertig eine Sammlung von sehr, sehr wichtigen Informationen, die mit dem Security-Aspekt zu tun haben. Auch hier wieder zusätzlich Szenarien mit drinnen, die sich ums Update Assessment kümmern, die sich um die Netzwerk Security kümmern, um die Threat Intelligence. Das heißt, hier habe ich alles in einer Konsole beisammen, was ich so im täglichen Leben brauche, um quasi meine Security des Unternehmens sicherzustellen. Hier rechts unten sehen wir, wir haben da einige verdächtige Attacken festgestellt. Es handelt sich um Botnets bzw. Darknets und ich sehe auch, woher die denn gekommen sind. Das heißt, ich habe hier Maschinen, die Zugang zum Internet haben und die hier von draußen mit verdächtigem Traffic quasi angesprochen wurden. Hier zusammengefasst unter dem Aspekt Notable Issues haben wir eine Vielzahl von Themen, die eben die wichtigsten Szenarien abbilden. Das ist einerseits zum Beispiel Suspicious Executables, das heißt, ich sehe hier verdächtige Access, die in meiner Umgebung laufen. Ein sehr, sehr schönes Szenario ist aber zum Beispiel, dass ich mir ansehe, welche Accounts sind beim Logon fehlgeschlagen. Und das Szenario, das, auf dem die Operations Management Suite basiert, ist jenes. Sie haben im Hintergrund entweder einen Connector vom SCOM, der die Daten raufschreibt zu diesem Cloud-Service oder die Maschinen schreiben direkt in dieses Cloud-Service oder sie haben zum Beispiel einen Azure Storage Account angebunden, der eben das Cloud-Service mit Daten füttert. Sie selbst entscheiden wieder, welche Art von Log-Informationen möchten Sie da oben haben. Das geht von klassischen Event-Logs, wo Sie natürlich auch wieder selektieren können, welche Event-Logs möchte ich in dieses Cloud-Service schreiben, um sie dann in durchsuchbarer Form zur Verfügung zu haben. Das ist quasi die klassische Log-Analytics, wie dieser Teil der Operations Management Suite heißt. Sowohl für Windows als auch für Linux. Das heißt, hier habe ich wieder die komplette Bandbreite abgedeckt, um hier eben auch Linux-Maschinen in mein Monitoring-Szenario mit einzubauen. Und was dahinter steht, ist die Mega Search Engine, die uns Azure zur Verfügung stellt, denn damit haben wir die Möglichkeit, weil hier können Millionen von Logs, von Log-Informationen quasi anfallen und nur mit dieser Search Engine haben wir die Möglichkeit, diese Vielzahl an Log-Einträgen auch in einer performanten Art und Weise zu durchsuchen. Also das werden wir zumindest aus heutiger Sicht nicht on-premises nachbauen, weil sie dazu eine immense Infrastruktur benötigen würden, um quasi diese Performance dann auch zur Verfügung stellen zu können. Was wir hier sehen, sind die fehlgeschlagenen Logons und ich nehme jetzt hier nur als Beispiel den Administrator, der sich 743 mal falsch angemeldet hat. Ich will mir hier jetzt die Details ansehen und sobald ich die Details angezeigt bekomme, möchte ich dann eben kategorisieren, ist das jetzt nur auf einem Computer passiert oder passiert das auf mehreren Computern. Ich kann hier auch wieder interaktiv sehr, sehr, sehr schön einfach sagen, ich möchte das gruppieren bei Computer und bekomme dann die Aufstellung, auf wie vielen Maschinen passiert das. Und ich sehe, okay, mit erster Priorität muss ich mir mal diesen Ops Insight Remote Access Server ansehen. Denn hier treten eben die meisten Fehlanmeldungen auf. Und das soll einfach nur das Szenario darstellen, wie Sie hier dann, sage ich mal, investigativ in Ihren Logs Informationen suchen können. Das Ganze ist immer dargestellt durch eine bestimmte Query-Syntax. Das heißt, Sie müssen nicht diese vorgefertigten Szenarien verwenden, sondern können hier mit dieser Query-Sprache auch ganz, ganz komplexe Abfragen kreieren, wo Sie unterschiedlichste Themen miteinander verbinden. Ja. Sie sehen zum Beispiel, dass sich jemand angemeldet hat auf einer Maschine und möchten dann wissen, was ist danach passiert, hat der Software installiert, welche Changes sind auf dieser Maschine aufgetreten. Auch diese Szenarien sind sehr, sehr einfach mit einem Einzeiler quasi abzubilden. Und weil wir zuvor beim Update-Management waren, dazu gibt es eben auch ein eigenes Solution Pack,
das mir hier sehr, sehr schön darstellt, wie denn die Umgebung aussieht und wie es denn meiner Umgebung geht. Und ich sehe hier, okay, auch nicht wirklich ideal. Ich habe zumindest 37 kritische Alarme. Und sobald ich dann in dieses Szenario reingehe, bekomme ich dann wieder die Details angezeigt. Ich möchte zum Beispiel mir nachher dann abfragen, einerseits, auf welchen Maschinen fehlen wie viele Updates, und kann natürlich auch dann hergehen und mir anzeigen lassen, welche Updates das sind, etc. Wie gesagt, nur ein kleiner Einblick in die Operations Management Suite. Steht jedem Kunden schon seit einiger Zeit zur Verfügung. Ist sehr, sehr einfach, free of charge zu testen. Man kann sich einen Account anlegen und hat dann die Möglichkeit, 500 MB pro Tag for free hochzuladen und kann sich mal mit diesem Szenario anfreunden. Wie gesagt, ist einerseits für Log Analytics gedacht, beherbergt aber auch Themen wie Backup, Site Recovery und Automation, sprich alles, was Sie hier auf der Einstiegsseite gesehen haben. Und da wir jetzt mal einen kurzen Überblick hier gesehen haben, wie man sich das in der Praxis vorstellen kann, switchen wir jetzt wieder zurück zu den Slides. Und wir kommen gleich zu einem neuen Thema, nämlich dem Azure Security Center. Das ist brandneu, steht derzeit als Preview in Azure zur Verfügung. Was verbirgt sich dahinter? Im Grunde geht es darum, einen zentralen Punkt zu erhalten, mit dem Sie die Security in Ihren unterschiedlichen Azure Subscriptions managen können. Das heißt, Sie können Policies vorbereiten und definieren, wo Sie sagen, wenn eine Maschine bei mir in einer Azure Subscription provisioniert wird, dann muss sie diese oder jene Anforderungen erfüllen. Sie bekommen das reported, Sie sehen und können das beheben. Und wir schauen uns das gleich mal in der Praxis quasi an, weil man damit einfach den besseren Einblick bekommt in das Szenario, wie man sich das tatsächlich vorstellen kann. Wir befinden uns jetzt in meiner Azure Subscription und ich wähle hier das Security Center aus. Und auch hier sehen wir wieder unterschiedliche Kategorien, die ich hier zur Verfügung habe. Beginnen tut alles mit den Policies. Das heißt, hier erstelle ich meine Anforderungen, die ich eben an Richtlinien meinen Maschinen und meinen Diensten vorgeben möchte. Und das sind eben sogenannte Prevention Policies. Und hier kann ich einstellen, für welche Szenarien ich Recommendations angezeigt bekommen möchte. Das heißt, auch hier wieder granular einstellbar, was interessiert mich nicht. Und wenn wir jetzt zurückgehen und uns ansehen, was das dann im Endeffekt meldet, wir sehen hier drei Kategorien: klassische virtuelle Maschinen, unser Networking Layer und unsere SQL-Datenbanken. Und ich möchte jetzt zum Beispiel sehen, dadurch, dass SQL rot ist, was empfiehlt er mir denn hier, beziehungsweise was habe ich in der Policy definiert, dass ich hier nicht erfülle. Und zwar sind das in diesem Fall drei Punkte. Ich habe das Auditing nicht aufgedreht, sowohl für den Server als auch für die Datenbank. Und ich habe die Encryption nicht aufgedreht. Das sind natürlich Themen, die wir aus Security-Sicht definitiv tun sollten. Und ich habe ihm hier dann sehr, sehr einfach auch die Möglichkeit, das sehr, sehr schnell zu beheben, indem ich genau diese Aktionen dann für die Datenbank zum Beispiel einschalte. Hier bekomme ich es angezeigt. Ich wähle das einfach, setze das einfach auf On, speichere das und das Thema sollte demnächst behoben sein. Ein weiterer Punkt, den ich hier zur Verfügung habe, wären eben so Szenarien für virtuelle Maschinen. Wenn wir uns die virtuellen Maschinen ansehen, dann sehe ich hier, dass das auch nicht gerade ideal ist. Ich habe eine Maschine mit fehlenden System-Updates, ich habe auf 7 Maschinen keine Endpoint-Protection installiert und so weiter und so fort. Sprich, hier bekomme ich all meine Gaps angezeigt, denen ich definitiv nachgehen sollte. Hier auch eine Detailansicht, was denn hier bei der entsprechenden Maschine alles nicht sauber konfiguriert ist. Und wenn wir uns jetzt mal die Maschine hernehmen, wo wir die größten Gaps quasi haben, basierend auf der Policy, dann bekomme ich eben hier die Details angezeigt. Und wir sehen, dass hier die System Updates fehlen, die Endpoint Protection nicht installiert ist. Ich habe dann eben sehr interaktiv aus der Konsole heraus auch die Möglichkeit, das gleich zu beheben. Wie hier in diesem Fall bei der Endpoint Protection kann ich dann auswählen, dass er sie einfach auf der Maschine installieren soll. Und ich kann noch auswählen, will ich jetzt die Microsoft Anti-Malware oder möchte ich den Security Agent von der Trend Micro zum Beispiel. Das zeigt Ihnen auch gleich, dass hier auch wieder sehr, sehr viele Partner-Szenarien mit implementiert sind. Das heißt, Sie müssen sich nicht immer auf das verlassen, was wir out of the box liefern, sondern Sie können das basierend auf Ihren Company Policies quasi auch entsprechend umsetzen und hier auch Partnerlösungen verwenden. Ein ganz, ganz spannendes Szenario, was mich am Anfang ziemlich erschreckt hat, muss ich sagen, sind diese Security Alerts. Denn wenn ich hier drauf, wenn ich das auswähle, dann bekomme ich angezeigt, von wem meine Maschine denn so attackiert wird. Und auch in welchem Umfang, von wo das kommt, wann das passiert ist. Und ich sehe zum Beispiel hier meine Maschine TVATA Studio. Das ist meine Maschine mit Visual Studio drauf. Nachdem ich eher infrastrukturlastig bin, brauche ich die nicht so oft. Und hier hat aber jemand versucht, sich anzumelden. Und wenn ich mir dazu die Details ansehe, dann sehe ich hier, dass von einer Source Windows 7 versucht wurde, sich mit 11 ungültigen Accounts einem gültigen Account anzumelden. 57 Attacken sind aber fehlgeschlagen und das Ganze hat er über Remote Desktop versucht. Hier sehe ich, da hat jemand tatsächlich einen Anmeldeversuch gestartet, der nicht von mir kam. Und das gibt einem natürlich sehr, sehr schöne Einblicke in seine Security-Umgebung und was denn da alles auftritt. Und ich bekomme natürlich auch wieder Anleitungen, wie ich das Ganze denn beheben kann. Das heißt, ich könnte das in eine sogenannte Network Security Blocklist eintragen, so dass ich die IP-Adresse des Angreifers quasi hier blockiere. Ich könnte mir noch stärkere Passwörter überlegen etc. Je nachdem, welches Bedrohungsszenario hier quasi aktiv ist, bekomme ich eben die entsprechenden Möglichkeiten, wie ich denn das abwehren kann. Und ja, das Ganze lässt sich aber dann auch in unserem Power BI anzeigen. Und das ist ein sehr, sehr elegantes Szenario, das ich hier zur Verfügung habe. Ich schalte hier nochmal um auf meine Power BI Konsole. Und hier sehen wir eben das Power BI Dashboard des Azure Security Centers. Das ist bereits fix fertig vorkonfiguriert. Das heißt, all diese hübschen Reports und Balken brauchen Sie nicht selbst zu erstellen, sondern das ist ein fertiges Pack, das Sie in Power BI verwenden können. Sie verbinden das einfach nur mit Ihrer Subscription, melden sich mit einem User an und dann stehen Ihnen die Daten auch direkt in Power BI zur Verfügung. Und das sind natürlich sehr, sehr schöne grafische Darstellungen und auch Szenarien, wo ich mir hier dann die Details ansehen kann, zum Beispiel jetzt meine Alerts, wann sind wie viele Attacken hier aufgetreten. Genau das gleiche eben auch für meine Szenarien, wo ich einerseits die Recommendations nicht erfülle, sprich meine Policies, oder wie es denn mit meinen virtuellen Maschinen aussieht. Das Ganze kann ich mir auch noch genauer im Detail betrachten, wenn ich dann eben auf meine Berichte gehe. Denn hier habe ich die Overall-Statistik quasi. Und dann gibt es aber noch die Unterkategorien, zum Beispiel zu meinen Alerts, wo ich die Informationen dargestellt bekomme und auch die Analyse der Recommendations. Und damit haben wir eben einen sehr, sehr schönen, auch grafisch dargestellten Überblick, um hier zu sehen, wie es denn meiner Umgebung geht. und vor allem, wie die Security-Infrastruktur bzw. die Policies aussehen, die wir hier eigentlich einhalten möchten. Wir kommen wieder zurück zu unseren Slides. Und als nächstes Thema sehen wir uns den Microsoft Azure Key Vault an. Auch den haben Sie zur Verfügung, um quasi Szenarien umzusetzen, wo Sie zum Beispiel ein HSM-Modul benötigen würden. Azure Key Vault ist Ihr virtuelles HSM-Modul, bildlich gesprochen. Sie haben die Möglichkeit, dort Zertifikate, Passwörter oder sonstige Secrets abzulegen, exakt zu definieren, welche Applikation, welcher User darf was in welcher Form mit diesen gespeicherten Informationen tun. Sehr, sehr komfortabel. Auf der einen Seite für Entwickler, die dort vielleicht Zertifikate hinterlegen oder eben Credentials für ein Service, das mit unter bestimmten Gegebenheiten laufen muss und so weiter. Sehr, sehr granular steuerbar, wer wann welchen Key verwenden darf und eben auch ein Szenario, das Sie on top hier draufsetzen können auf die bestehenden Szenarien aus der Plattform heraus. Weil wir schon beim Thema Secrets und vielleicht Verschlüsselung sind, hier die unterschiedlichen Szenarien, wie wir denn Daten, die wir irgendwo gespeichert haben, verschlüsseln können. Und wenn wir uns hier die Details dazu ansehen, wir haben einerseits die Disk Encryption. Das ist ein relativ neues Szenario, denn historisch war es so, dass Sie bei virtuellen Maschinen, dass wir nur die Datendisk mit BitLocker verschlüsseln konnten und die eigentliche Bootdisk mit Partnerlösungen. Mit dieser Disk Encryption ist dieses Thema Geschichte. Sie können jetzt vollständige virtuelle Maschinen mit der Disk Encryption versehen und somit haben Sie die Möglichkeit, hier unter Verwendung des vorher gezeigten Key Vaults exakt zu definieren, unter welchen Umständen darf meine Maschine eigentlich gestartet werden und wann darf sie laufen. Ja. Und wenn wir nochmal zur Übersicht zurückgehen, dann sehen wir hier auch, dass wir für SQL eben die Transparent Data Encryption zur Verfügung haben. Für Files und Folder haben wir das Encrypting File System aus dem Windows Server zur Verfügung. Wie gesagt, es besteht kein Unterschied, ob Sie jetzt Szenarien bei sich im Rechenzentrum verwenden, eine virtuelle Maschine oder bei uns im Rechenzentrum. Beim Unterbau gibt es ja wohl Unterschiede, aber das, was Sie im Service verwenden an Funktionalitäten von Windows zum Beispiel, da können Sie die gleichen Szenarien umsetzen, wie Sie es aus Ihrem Rechenzentrum gewohnt sind, wenn wir zum Beispiel EFS hernehmen. Die Storage an sich gibt es natürlich Themen, dass Sie zum Beispiel Daten bei uns importieren wollen, weil Sie eine große Datenmenge haben und der Upload dieser Daten würde viel zu lang dauern über Ihre Internetleitung. Dann gibt es bei uns ein sogenanntes Import-Export-Service. Auch diese Themen nehmen wir natürlich nur entgegen und spielen Sie ein, wenn das Ganze BitLocker verschlüsselt ist mit einem entsprechenden Encryption-Key. Eine zusätzliche Alternative, die wir hier haben, ist unsere Store Simple Box. Das ist ein iSCSI-Device, das Sie verwenden können, um ein Storage Tiering in die Cloud vorzunehmen. Das heißt, Sie haben lokale Disken in diesem iSCSI-Device drinnen. Dort sind die Daten platziert, die quasi unter die Kategorie Hot und Warm Data mehr oder weniger fallen. Und alles, was als Cold Data oder so in Richtung Archivierung geht, das wird von der Box automatisiert in Richtung Azure ausgelagert, um eben die sehr, sehr günstigen Storage-Preise auf Azure nutzen zu können, ohne dass Sie jetzt manuell hier irgendwelche Copy-Jobs und sonstiges anstoßen, sondern diese Funktionalität ist in der Store Simple integriert. Natürlich auch verschlüsselt. Wenn Sie ein Backup in Azure ablegen, ist das natürlich auch verschlüsselt, denn das ist dann in einem Azure Vault, also in einem Backup Vault drinnen. Und von der Applikationsseite her gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn Sie eine Applikation entwickeln, dass Sie das unter Verwendung der Crypto API verwenden, beziehungsweise könnten Sie auch darüber sich Gedanken machen, ob man nicht irgendwas in Richtung Rights Management Service tun könnte, um die Verschlüsselung der Files sicherzustellen. Aber hier natürlich gerade auf Applikationsebene wieder sehr, sehr viele Varianten zur Verfügung, um Szenarien
in der Form abzudecken, wie Sie sie für Ihre Sicherheitsanforderungen benötigen. Wie schaut das Ganze jetzt auf der Leitung aus? Für die Verschlüsselung der Daten auf der Leitung selbst haben wir natürlich auch wieder die unterschiedlichsten Szenarien zur Verfügung. Wenn Sie aufs Portal zugreifen, dann ist das natürlich eine HTTPS-Verbindung. Wenn Sie Daten in einen Storage-Account direkt über REST API reinspeichern, haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, das über HTTPS zu tun und ist natürlich auch empfohlen, das über HTTPS zu spielen. Daten zwischen unseren Rechenzentren sind verschlüsselt und on top haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, hier wieder Ihre eigenen Mechanismen mit einzubauen. Egal, ob Sie jetzt zwischen Maschinen eigenständige IPsec-Policies definieren, ob Sie hier Virtual Appliances in Ihre virtuellen Netze reinsetzen, um den Traffic entsprechend zu verschlüsseln. Auch wieder die volle Funktionalität, um hier Ihre Anforderungen bestmöglich abdecken zu können. Wie sieht das Ganze bei SQL aus? Haben wir eh schon kurz angerissen. Natürlich haben wir für die Daten, die auf der Leitung übertragen werden, auch hier TLS zur Verfügung. Für Daten at rest unsere Transparent Data Encryption, die Sie einschalten können. Und es gäbe auch die Möglichkeit, das von der Client-Seite über die Encryption, also über die Client-Side Column Encryption durchzuführen. Ja, auch hier wieder ein breites Spektrum, das zur Verfügung steht. Und bezüglich der Netzwerkoptionen generell, für die unterschiedlichen Anwendungsszenarien gibt es natürlich auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Fürs Netzwerk an sich, wenn wir von einem virtuellen Netzwerk sprechen, dann können wir einerseits unterschiedliche virtuelle Netze kreieren. Die müssen nichts miteinander zu tun haben. Dann können Sie innerhalb der virtuellen Netze unterschiedliche Subnetze konfigurieren, die Sie dann dementsprechend wieder kaskadieren können, dass zum Beispiel ein Subnetz, wie gesagt, Ihre DMZ darstellt, ein anderes Subnetz dann Ihren Applikationsserver beinhaltet. Das Ganze wieder getrennt und geschützt mit klar definierten Regeln, welche Maschine aus welchem Subnetz darf mit welcher Maschine in einem anderen Subnetz oder in einem anderen VNet kommunizieren. Das Ganze wird über sogenannte Network Security Groups abgebildet, wo Sie sehr, sehr granular definieren können, wer mit wem in welcher Art kommunizieren kann. Für die VPN Connections stehen uns im Grunde zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Das eine ist klassisch Site-to-Site-VPN, das heißt, Sie haben eine Site oder nehmen Ihr Rechenzentrum und wollen einfach eine Erweiterung in Richtung Azure herstellen. Das heißt, Sie betrachten Azure, wie schon eingangs erwähnt, einfach als Just Another Branch Office. Sie bauen Ihren VPN-Tunnel dort auf. Das Ganze wird mit IPsec verschlüsselt und somit hat jede Maschine die Möglichkeit, bei Ihnen im Rechenzentrum diese Site-to-Site-VPN zu nutzen, um auf Ressourcen in Azure zuzugreifen. Hier natürlich auch wieder die eigenen Steuerungsmöglichkeiten. Sie müssen auch nicht das eingebaute VPN-Gateway verwenden, das Ihnen die Plattform als Dienst zur Verfügung stellt, sondern Sie können auch hier wieder Ihre Virtual Appliance vom Anbieter Ihrer Wahl in dieses Netzwerk reinstellen und das als Gegenstück für den VPN-Tunnel hernehmen. Eine zusätzliche Variante, die wir für die VPN-Connections zur Verfügung haben, sind die sogenannten Point-to-Site-Connections und damit hätten Sie die Möglichkeit, dass Sie einzelne Rechner, nehmen wir mal an, Sie haben mehrere Entwickler, denen haben Sie ein virtuelles Netz in Azure zur Verfügung gestellt, dass der dort eine kleine Infrastruktur hat, wo er seinen Code entwickelt etc. Dann gibt es die Möglichkeit, das Ganze nicht über einen globalen Site-to-Site-Tunnel zu spielen, sondern dass sich dieser eine Rechner oder diese Handvoll Entwickler direkt in einem Azure-Netzwerk einwählen, klassisch über einen VPN-Client ihrer Wahl und haben dann somit Zugriff auf dieses Netzwerk und sind quasi Mitglied in diesem Netzwerk mit ihren Clients. Zusätzlich, wenn wir jetzt von VPN sprechen, reden wir ja immer über Traffic, der übers Internet läuft. Das heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, welche Bandbreite ich da tatsächlich zusammenbringe, welche Wege ich da laufe und so weiter. Hier gibt es die Möglichkeit, das Ganze dann über eine private Verbindung quasi zu spielen und das nennt sich in unserem Fall Azure Express Route.
Azure Express Route ist nichts anderes als im Grunde eine Einbindung in Ihr möglicherweise bestehendes MPLS-Netzwerk. Das heißt, Sie haben Ihre privaten Fiber-Verbindungen, die mit einem Azure-Rechenzentrum verbunden sind. Und hier ist der große Vorteil natürlich der, das Ganze läuft nicht übers Internet und Sie kaufen sich quasi diese Verbindung in der Bandbreite, die Sie gern hätten, beziehungsweise die Sie benötigen für Ihr Service. Und diese Bandbreite ist dann natürlich auch garantiert. Sie können dort Quality of Service draufsetzen, etc. etc. All die Themen, die wir von MPLS bereits kennen. Das sind so die groben Themen, die wir hinsichtlich Netzwerk und Anbindung Ihres Rechenzentrums an Azure zur Verfügung stellen können. Und zum Abschluss eine kurze Übersicht. Es gibt natürlich schon eine Vielzahl an Unternehmen, die auf diese Security-Mechanismen setzen, die wir hier in der letzten Stunde vorgestellt haben. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt für Sie, eben unser Partnernetzwerk. Diese Partner, wir haben schon ein paar kleine Andeutungen gesehen, stehen eben zur Verfügung, um auch in Azure quasi Ihre Virtual Appliances oder Ihre Software-as-a-Service-Dienste aus der Plattform heraus nutzen zu können. Das heißt, Sie müssen nicht nur mit den eingebauten Szenarien leben, sondern Sie können hier wirklich ein gecustomized Szenario abbilden, das exakt Ihren Anforderungen entspricht, unter Verwendung zum Beispiel dieser Partnerlösungen, die hier angeboten werden. Entweder über den Azure Marketplace oder Sie haben natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, ein Custom Image von irgendeiner virtuellen Maschine in Azure hochzuladen und das dementsprechend zu adaptieren und dort zu starten. Der Vorteil bei den Partnerlösungen, die zum Beispiel aus dem Azure Marketplace kommen, ist natürlich der, die sind getestet, die sind zertifiziert, dort sind alle Einstellungen drinnen, die Sie brauchen, um diese Funktionalität auf Azure benutzen zu können. Das heißt, sehr, sehr einfach. Mit ein paar Mausklicks sind solche Szenarien umgesetzt und ich hoffe Ihnen damit im Prinzip einen Überblick gegeben zu haben, dass hier wirklich sehr, sehr viel bereits in der Plattform mit eingebaut ist, Sie aber sehr, sehr viele Alternativen haben, die Sie eben on top draufsetzen können und hier ein ganz, ganz breites Spektrum an möglichen Lösungen zur Verfügung steht. Wie eingangs erwähnt, das Ganze ein Überblick. Wir haben hier nicht das letzte Bit in irgendeiner Verschlüsselung im Detail dekodiert, sondern es soll dazu dienen, mal einen Eindruck zu bekommen, was ist in die Plattform eingebaut, was steht mir sonst noch zur Verfügung. Und dann kann man natürlich, wenn Sie Anforderungen erhalten, die ein gewisses Szenario abdecken sollen, ist es natürlich wichtig für Sie zu wissen, ah okay, da habe ich gehört, dieses Thema ist in Azure schon bereits fixfertig mit drinnen oder da habe ich die Alternative, die Virtual Appliance meines bevorzugten Anbieters einzusetzen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass das ein Thema war, das Ihnen etwas gebracht hat. Und falls jemand doch zu bügeln begonnen hat, kann er jetzt damit aufhören. Und ich sage danke für die Aufmerksamkeit und wünsche gutes Gelingen mit Ihren Azure-Lösungen in der Zukunft. Vielen Dank.